Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg und Patrick Wilinski.
Und wir senden heute live aus Saarbrücken vom 41. Filmfestival Max-Offels-Preis, dem wichtigsten Festival für den deutschsprachigen Filmnachwuchs. Heute Abend ist es soweit, da werden hier die Preise verliehen und wir haben heute einige Favoriten zu Gast, also FilmemacherInnen, die sich heute Hoffnung machen können auf einen der vielen Preise.
Gleich ist aber erstmal eine Schauspielerin zu Gast, eine, die seit vielen Jahren zu den bekanntesten Deutschlands zählt, also nicht mehr zum Nachwuchs. Aber ihr ist hier in Saarbrücken eine Sonderreihe gewidmet, ein Tribute, Heike Makatsch. Die heutige Vollbildausgabe kommt von der Saar, vom Filmfestival Max-Ophüls-Preis, einem Festival, das sich dem Filmnachwuchs widmet. Aber auch hier gibt es Sonderreihen, Retrospektiven, Ehrungen. Und eine solche Sonderreihe, ein Tribute, ist einer der erfolgreichsten deutschen Schauspielerinnen gewidmet, Heike Makatsch. Sie hat unter anderem Hildegard Knef dargestellt, Margarete Steiff und Tante Polly in Tom Sawyers Huckleberry Finn. Sie hat mittlerweile in mehr als 50 Filmen mitgespielt, eine große Karriere und jetzt ist sie bei uns. Guten Tag, Heike Makatsch.
Ja, hallo. Dankeschön.
Für Sie ist es in gewisser Weise auch eine Premiere hier beim Max-Offels-Festival. Sie sind, wenn wir uns nicht irren, das erste Mal hier, obwohl ja Schwesterherz von Ihnen schon lief 2007. Was für einen Eindruck haben Sie denn bislang vom Festival gewonnen?
Ja, also ein sehr freundliches Festival, sehr nette Menschen. Wuselig ist es, schöne Kinos und Saarbrücken habe ich jetzt noch nicht erleben können.
Ja, es gibt ein Festivalzentrum, da findet viel statt. Sie kommen aber auch vor allem her für diese Tribute-Reihe. Es laufen 4 Filme mit Ihnen in der Reihe. Männerpension, Hilde, Fremde Tochter und Ich war noch niemals in New York. Sie haben die Filme auch mit ausgewählt. Warum diese 4?
Ja, also erstmal ist ja nicht so einfach, sich dann so auf 4 Filme zu reduzieren. Irgendwie hatten wir alle sofort den Impuls, Männerpension sollte dabei sein, weil der ja so der Startschuss meiner schauspielerischen Laufbahn war. Und dann Hilde ist, würde ich sagen, schauspielerisch doch das Werk, wo ich am meisten mich stretchen musste, wenn man so sagen kann. Ich habe mich da wirklich dem Gesang gewidmet, habe mich dieser Figur Hildegard Knef so sehr angenähert, dass ich denke, dass da irgendwie auch die schauspielerische Arbeit messbar ist. Deswegen haben wir das ausgesucht. Und dann bei den arthausigen Beiträgen gab es auch einige zur Auswahl. Wir haben uns am Schluss dann für Fremde Tochter entschieden. Aber da hätte es auch noch andere Filme gegeben, wie zum Beispiel Schwester Herz, was ich ganz gerne hier nochmal gezeigt hätte. Und Ich war noch niemals in New York, ist ja mein aktueller Film. Den liebe ich sehr. Ich bin sehr, sehr stolz auf diesen Film und habe das Gefühl, dass der von Arthouse-Freunden geächtet wird und von Schlagerfreunden irgendwie nicht musicalartig genug empfunden wird. Und ich wollte ihn mal aus dieser zwischen den Stühlen herausziehen und hier nochmal einem Publikum zeigen, weil vielleicht wird er ein bisschen unterschätzt. Er ist nämlich echt ein Kunstwerk, finde ich.
Und hier ist natürlich ein super Festivalpublikum dafür, die sehr offen sind für die unterschiedlichen Spielarten des Kinos. Auf der einen Seite das Arthouse, auf der anderen Seite natürlich auch das Populäre. Aber wenn wir uns nochmal in der Vergangenheit zurückbewegen zu Männerpension, wie blicken Sie denn heute auf Ihr Schauspieldebüt? Können Sie sich da noch ansehen? Sieht man das anders? Guckt man auch manchmal weg?
Ja, tatsächlich habe ich jetzt Männerpension mir extra nochmal angeschaut, weil ich das jetzt hier beim Kino kann ich nicht beiwohnen, leider, terminlich. Habe ich mir den nochmal angesehen und es ist ein entzückender Film, der aber absolut in diese Zeit gehört, in Mitte der 90er Jahre. Der wäre heute nicht mehr so möglich. Es ist ein irgendwie unschuldiger Film, gleichzeitig wird da ein Frauenbild transportiert, das wäre auch heutzutage, würde das zu Aufschreien führen. Und ja, und ich habe das gespielt. Es ist niedlich, aber es ist auch einfach reingesprungen in diese Schauspielerei und sich treiben lassen. Und ich sehe mir da an, dass da noch kein Handwerkszeug erlernt worden war. Ist auch okay, aber ich freue mich, dass ich eine Entwicklung machen durfte in den letzten 26 Jahren.
Wie haben Sie eigentlich diese Entwicklung gemacht? Die klassische Karriere ist ja Schauspielschule und dann startet man die Karriere. Sie haben es ja autodidaktisch gelernt. Wie haben Sie gelernt quasi bei der Arbeit und welche Vor- und Nachteile sehen Sie in diesem Ansatz?
Also ich denke, es gibt wahrscheinlich zur Filmschauspielerei keinen richtig konventionellen Weg. Also man kann jetzt nicht davon ausgehen, ich gehe auf die Schauspielschule und danach bin ich Schauspielerin vor der Kamera. Ich glaube, da kommen viele Dinge zusammen, die sind unwägbar. Und insofern muss man sich da auch ein bisschen in den Fluss begeben, ne? Dass Dinge einfach passieren können und dann sollte man sich das nehmen, was man will und auch mal Nein sagen können, was man nicht will. Ja, bei mir war das so, dass durch meine Arbeit bei Viva vor der Kamera auf mich aufmerksam wurde und ich für diese Rolle gecastet wurde und vielleicht dem entsprach, was sich Detlef Buck da vorgestellt hat, aber das hatte noch nichts wirklich mit Schauspielerei zu tun. Aber ich hatte natürlich vom ersten Film an das Glück, mit ganz tollen Kollegen zusammenzuarbeiten, mit tollen Regisseuren, von denen man sich wirklich was abgucken konnte. Und das habe ich dann immer getan und hatte das Glück, dass jedes Mal das ziemlich wertige Produktionen waren mit Leuten, die Erfahrungen mitbrachten, die mir fehlte. Und so konnte ich da Lücken schnell aufholen.
Ich habe Sie auch im Theater gesehen. Also Sie standen ja auch auf dieser Seite des Schauspiels, nicht nur vor der Kamera. Jetzt sind Sie, glaube ich, bevorzugt lieber vor der Kamera. Wie ist das rückblickend für Sie? Theater, Kino, Film, Fernsehen?
Ja, ich hatte irgendwie Lust, mal dieses Unmittelbare des Theaters kennenzulernen. Das Spiel vor einem Publikum mit einer direkten Resonanz. War mir aber nicht darüber im Klaren, dass es wirklich verschiedene Welten sind. Das Spiel vor der Kamera und das Spiel auf einer Bühne bis zum letzten Platz im hintersten Rang. Und da muss ich sagen, dass ich auch das Gefühl hatte, dass ich die Zügel nicht so in der Hand hatte für mich, wie ich das bei der Filmschauspielerei eigentlich von Anfang an das Gefühl hatte, dass ich da Temperaturen einstellen konnte, dass ich das schnell begriffen habe, dass ich irgendwie für mich da schnell eine Spielweise gefunden habe. Und beim Theater, da schaute ich meine Kollegen an, die da auch ein sehr expressives, volksbühnennahes Theater gespielt haben und schrumpfte zusammen vor Ehrfurcht und wusste nicht so recht, wie ich das irgendwie kontern sollte. Deswegen hat es vielleicht auch keine Fortsetzung gefunden bis jetzt.
Das Festival beschreibt Sie im Rahmen dieser Tribute-Reihe als wandlungsfähig, natürlich, mit einer markanten Stimme, großer Wärme und einem Schuss Schnoddrigkeit. Finden Sie sich in dieser Beschreibung wieder?
Ja, ja, das ist immer so dieses, das mit dieser Natürlichkeit und ach, sie ist ja so authentisch und sie macht ja gar nichts. Das ist zwar auch nett und so, aber ich glaube, ich fühle mich natürlich gleich wieder ein bisschen unterschätzt.
Dabei müssen Sie das gar nicht. Sie treffen ja hier auf diesem Festival vor allem auf junge Filmschaffende, auf den Nachwuchs, den deutschsprachigen Nachwuchs. Was würden Sie, die jetzt lange auch im Geschäft ist, jemanden mitgeben, vielleicht einer Kollegin, die gerade erst anfängt, vor der Kamera zu spielen, vielleicht einen Tipp, den Sie gerne gehabt hätten, den Sie erst jetzt durch die viele autodidaktische Arbeit selber sich beigebracht haben, gelernt haben, erfahren haben?
Naja, was ich halt gelernt habe durch die autodidaktische Arbeit, aber auch durch wirklich direktes Arbeiten mit Coachen oder auch mit den Regisseuren, ist, wie ich eine Rolle für mich psychologisch durchdringe. Und das ist dann wirklich eine richtig psychologische Arbeit. Aber ich denke, das werden Schauspielschüler, die von der Schule kommen, ansatzweise auch schon gelernt haben. Also das ist nicht das, was ich Ihnen mitgeben kann eigentlich. Sondern ich glaube, was ich jungen Schauspielern mitgeben wollen würde, ist, dass sie versuchen sollen, nicht zu fixiert zu sein auf den Wunsch nach Erfolg und am besten noch Dinge zu haben neben der Schauspielerei oder der Sehnsucht nach dem Plakat mit seinen Namen drauf, noch daneben etwas zu haben, was einem wirklich, wirklich wichtig ist. Und was auch ein Traum ist, den man aber vielleicht noch mehr selber in der Hand hält. Und wo man immer sagen kann, ach, wenn das nicht klappt, nicht so schlimm, ich habe ja noch das. Ich glaube, das gibt einem eine Gelassenheit, die sehr strahlen kann.
Heike Makatsch, ihr ist hier beim Filmfestival Max-Ophüls-Preis, eine Sonderreihe gewidmet, ein Tribute. Vielen Dank für Ihren Besuch.
Dankeschön.
Viele, sehr viele Talente haben hier in Saarbrücken in den 41 Jahren Festivalgeschichte ihre Karriere begonnen, von Andreas Dresen über Barbara Albert bis Detlef Buck. Und jedes Jahr wieder sind die Festivalmacher auf der Suche nach den neuen Talenten im deutschsprachigen Filmraum. Auch in diesem Jahr haben sie sich beim Max-Ophüls-Preis präsentiert. Heute Abend werden die Preise vergeben. Und vorher sprechen wir noch mit dem künstlerischen Leiter des Festivals über die diesjährige Ausgabe. Guten Tag, Oliver Baumgarten.
Hallo.
Ja, als Festivalmacher haben Sie ja die Aufgabe, so eine gewisse Vielfalt zu präsentieren und dann gleichzeitig unter anderem für die Presse Themen und Tendenzen auszumachen. Gibt es solche Themen und Tendenzen im Spielfilmbereich in diesem Jahr?
Also wir haben in dieser Woche sehr viel darüber geredet. Also wir, damit meine ich, dass tatsächlich das Publikum und Kollegen und Presse und Kritiker und auch die Filmemacher viel darüber gesprochen haben, dass wir tatsächlich in diesem Jahr 16 Filme haben, die sich eigentlich dadurch auszeichnen, dass sie tatsächlich ja wirklich gesellschaftliche, politische Themen aus verschiedensten Perspektiven und in verschiedensten Arten und Weisen ansprechen. Und das ist tatsächlich sehr spannend, weil wir uns in den letzten Jahren ja immer wieder mal gefragt haben, ja, wo sind sie denn, diese Themen, von denen wir umgeben sind, warum spiegelt sich das nicht? Und es dauert halt einfach ein bisschen vielleicht im Filmbereich und jetzt haben wir sie. Und ja, und es wird durchaus viel auch darüber debattiert.
Können Sie ein Beispiel geben, welche das sind?
Also vielleicht eins rausnehmen, worüber sehr viele sprechen, ist vielleicht als Grundtendenz, dass wirklich fast jeder Film in irgendeiner Form mit Tod zu tun hat. Das ist jetzt natürlich nicht ein spezifisch gesellschaftlich relevantes Thema, aber man kann sich halt fragen, inwieweit tatsächlich diese Thematik Tod doch irgendwo auf einer anderen, auf einer zweiten Ebene vielleicht eben die Sorgen spiegelt, die Filmemacher auch umgibt. Und gerade die Art und Weise, diese unterschiedliche Art und Weise, wie dieses Thema angefasst wird, finde ich da schon sehr bezeichnend eigentlich.
Es ist ja auch erstaunlich, weil wenn wir über junge Nachwuchsfilmemacherinnen sprechen, ist es ja meist so, dass ihnen gesagt wird, an den Filmhochschulen dreht, was ihr kennt. Und die meisten kennen ja, wenn sie da anfangen zu studieren, vielleicht ihre Jugend, die erwachsen werden. Mhm. Deshalb haben wir ja überdurchschnittlich viele Coming-of-Age-Filme. Aber gerade diese Todessehnsucht vieler Figuren in den Filmen, ich fand das schon sehr spannend. Sind das denn nur formale Annäherungen an das Thema Tod oder wie sieht das aus auf der Leinwand?
Ja, es ist tatsächlich so, dass sich das in irgendeiner, sei es in Figuren oder im Plot, immer wieder spiegelt. Und also die unterschiedlichen Perspektiven darauf, ja, die drücken sich zum Teil formal aus. Also schlicht darin, dass es in einem Film wie Irgendwann ist auch mal gut, ja, einfach durchaus mit humoristischen Art und Weisen gearbeitet wird, aber trotzdem ein Thema wie selbstbestimmtes Sterben eigentlich sehr gut auf den Punkt zu bringen. Und ja, diese Vielfalt darin, das ist wirklich erstaunlich, diese Vielfalt, wie der Tod sich hier präsentiert und eben nicht nur düster und dunkel und wo vor durchaus der eine oder andere dann Sorge hat, oh je, aber es ist eben nicht alles nur so sorgenvoll, sondern die Reflexion darüber ist extrem vielfältig.
Weil Sie sagten, gesellschaftspolitisch, einige scheinen dieses Thema auch noch etwas direkter aufzunehmen, also nicht so die Befindlichkeit der Welt, existenzielle Nöte wie beim Sterben vielleicht, sondern mehr das Thema Migration zum Beispiel, ja, oder das Migrantensein in Deutschland oder Österreich.
Ja, das ist definitiv ein Thema, das uns ja nun schon ein paar Jahre so ein bisschen begleitet und in diesem Jahr ist es auffällig, also dass und wir haben uns auch entschieden, in diesem Jahr zwei Filme auszuwählen, die beide ja den Zustand der Abschiebung sehr konkret thematisieren. Als Beispiel Gian von Suheyla Schwenk, ein Film, der wirklich sehr klassisch eigentlich aufgebaut ist, aber sehr geradlinig eine Geschichte von einer jungen Familie erzählt, die in Deutschland landet und versucht, hier Fuß zu fassen. Und es ist halt sehr wichtig, dass solche Filme gibt, die diesem Wort Abschiebung oder diesen Zahlen, die immer da genannt werden, einfach mal wirklich ein Gesicht geben, eine Geschichte geben. Und das ist extrem rührend. Und über diese Konkretisierung kann man plötzlich diesen ganz Komplex Abschiebung ganz anders diskutieren und ganz anders empfinden, glaube ich auch. Und das ist, finden wir extrem wichtig, das so zu erzählen.
Neben den Themen, also auch den zeitgenössischen Themen, auch gesellschaftspolitischen Themen, ist ja auch immer die Frage, welche formalen Zugänge wählen Regisseure. Und da gab es ja zwei außergewöhnliche Filme dieses Jahr, Fellwechselzeit zum einen, For the Time Being zum anderen. Mhm. Das sind ja schon Filme, die sich fast schon an der Installationskunst eher orientieren, ja, als am Spielfilm. Was passiert da im jungen deutschen Film?
Ja, deutschsprachigen.
Deutschsprachigen Film, deutschsprachigen. Ja, natürlich, das ist ganz wichtig.
Das stimmt, For the Time Being ist der vielleicht, was die Narration anbetrifft, reduzierteste Film, den wir in den letzten Jahren hatten. Und klar, wir wissen auch, dass das vielleicht für den einen oder anderen einfach auch eine Terz zu viel ist. Aber das Interessante an solchen Ideen und neuen narrativen Formen ist eben, dass hier wirklich mit Kinomitteln versucht wird, eben anders zu erzählen als unsere Dreiaktstruktur, die wir eben seit Hunderten oder vielleicht sogar Tausenden von Jahren eigentlich kennen, die wir im Schlaf wissen. Wir können eben einen Dreiaktstrukturfilm sehen und in der Mitte wirklich eine halbe Stunde rausgehen und wir verstehen, aber trotzdem, wir fühlen, wo wir uns befinden in dieser Geschichte. Und es ist einfach eine Tendenz gerade, dass viele sagen, ja, das vielleicht langweilt einen das auch, wer weiß. Und viele Filmemacherinnen und Filmemacher versuchen, was gibt es denn sonst für andere Wege, auch etwas zu erzählen, etwas zu vermitteln und mit Bildern, mit Atmosphären wie For the Time Being, auch mit langen Einstellungen, dass man selber sozusagen reingezogen wird in eine kontemplative Situation. Das finde ich ganz großartig. Und bei Fellwechselzeit ist es eben dieses Arbeiten mit kleinen Genre, Horrorelementen in ein Sozialdrama einzuweben, mit statischen langen Einstellungen, aber damit durch ein Unbehagen zu provozieren, das ist, finde ich, ganz außergewöhnlich gelungen.
Es sind in diesem Jahr viele Regisseurinnen im Wettbewerb. Im Langfilmbereich sind es 64%, also wirklich mehr Frauen als Männer. Ist es so kuratiert bewusst oder hat sich da in den letzten Jahren auch was verschoben, was verändert, was die Präsenz und Stärke von Frauen im Filmbereich angeht?
Also ich glaube schon, dass die Auswirkungen von den Diskussionen, die es dazu gab und den Bemühungen auch, dass da Auswirkungen zu sehen sind. Und ich meine, wir sind ja ein Festival, das ja ganz eindeutig bei den ganz Jungen anfängt, ne? Und wir konzentrieren uns darauf. Also das heißt, denn es wachsen da sehr viele Nachregisseurinnen, die mit einem tatsächlich vielleicht einem größeren Selbstverständnis da rangehen. Und so gesehen ist tatsächlich in diesem Jahr der Pool von Filmen von Regisseurinnen sehr viel größer geworden. Es ist nicht so, dass wir versucht haben, jetzt eine 64% Quote zu erzielen, aber wir wollen schon, und das tun wir ja seit mehreren Jahren schon, versuchen, eine mehr oder weniger, vielleicht nicht jedes Jahr, aber in einem Dreijahresspiegel so eine 50-50% Quote sozusagen zu erreichen. Nicht wirklich nach Liste, aber doch finden wir das sehr wichtig, dass wir das versuchen. Und das ist in diesem Jahr sehr einfach gewesen, weil ein tolles Angebot da war.
Falls wir jetzt nicht falsch gezählt haben, ist nur ein Filmemacher dieses Jahr im Programm dabei, der nicht durch so eine klassische Filmhochschule gegangen ist, der Autodidakt ist. Ist das ein Trend? Wird es schwieriger, überhaupt Fuß zu fassen in der deutschsprachigen Filmlandschaft, wenn man nicht durch die klassischen Ausbildungsfelder gelaufen ist? Oder geht da auch was verloren, ehrlich gesagt?
Also ich würde jetzt auf 3 kommen, aber das kommt vielleicht auch darauf an, was für Kriterien man ansetzt. Aber grundsätzlich stimmt es schon, dass in diesem Jahr doch eher die wirklich ausgebildeten Filmemacherinnen und Filmemacher hier vertreten sind. Autodidakten, das vielleicht ist es deswegen weniger geworden oder wird es ein bisschen weniger auch, dass Autodidakten auch die Chance haben, ihre Filme umzusetzen, weil es eben auch sehr, sehr viele, sehr, sehr gute Ausbildungsmöglichkeiten im deutschsprachigen Bereich gibt und die Menge an jungen Menschen, die Lust haben, künstlerisch im Film zu arbeiten, haben vielleicht auch mehr Möglichkeiten, dann an solche Schulen zu gehen. Und dadurch ist es vielleicht, ja, hat sich das im Laufe der Jahre zu einer sehr organischen Entwicklung hingebracht. Also das könnte ich mir so erklären. Aber immer wieder zwischendurch hat man dann doch mal einen Autodidakten, der einen raushaut, den wir sehr gerne zeigen.
Im letzten Jahr hat Susanne Heinrichs Das melancholische Mädchen gewonnen, danach eine grandiose Festivalkarriere hingelegt. Es war ein Debütfilm, kam ins Kino, wurde überbesprochen, gesehen haben ihn dann etwas mehr als 14.000 Zuschauer im Kino. Ist das aus Ihrer Sicht ein Erfolg oder bleiben Festivals für etwas sperrigere Filme dann doch der eigentliche Ort, wo solche Filme stattfinden?
Also ich finde, für uns ist das eine ziemliche Erfolgsgeschichte, muss man sagen, weil der Film beides geleistet hat. Er hat viele Festivals auch nach uns weiter besuchen können und hat dort weitere Preise gewonnen und Erfolge erzielt und hat es trotzdem oder zusätzlich geschafft. 14.000 Besucher, das klingt jetzt vielleicht irgendwie nicht viel, aber es ist eben auch ein besonderer Film und es ist eine ganz besondere Zielgruppe, die dort angesprochen wird. Und ich finde, das ist eine sehr ermutigende Geschichte und wir freuen uns riesig darüber, dass sowas eben funktionieren kann und dass eben auch bei uns tatsächlich auch Verleiher aufmerksam werden, die gucken genau, wie reagiert das Publikum hier bei den Vorführungen und ja, so kommen da durchaus Erfolgsgeschichten zustande.
Welche Filme in diesem Jahr das Rennen machen, das zeigt sich dann heute Abend bei der Preisverleihung. Hier im Deutschlandfunk Kultur werden wir natürlich auch darüber berichten, nach 23 Uhr in unserer Kultursendung Fazit. Vielen Dank erstmal an den künstlerischen Leiter des Festivals, an Oliver Baumgarten. Danke.
Sehr gerne.
Wir senden heute live vom wichtigsten deutschsprachigen Festival für Nachwuchsfilme. Deutschsprachig, weil auch Filme aus Österreich und der Schweiz dabei sind. Und die österreichischen Filme sind in diesem Jahr besonders stark, für uns beide zumindest. Darunter auch ein Film eines Mannes, der durchaus viel Erfahrung mit Film, aber auch diesem Festival hat, als Produzent von Filmen wie zum Beispiel Die Migrantigen.
Und als Regisseur hat er nun seinen zweiten Spielfilm fertiggestellt. Der läuft hier im Spielfilmwettbewerb, heißt Ein bisschen bleiben wir noch und erzählt die Geschichte der beiden tschetschenischen Flüchtlingskinder Oskar und Lilly, die seit 6 Jahren in Österreich leben, noch kein dauerhaftes Bleiberecht haben. Herzlich willkommen an den Regisseur Arash Teriari.
Danke für die Einladung.
Sie haben hier in Saarbrücken erzählt, dass der Film auch aus einer eigenen Erfahrung als Kind iranischer Einwanderer entstanden ist. Wie autobiografisch ist die Geschichte für Sie?
Die Geschichte ist insofern autobiografisch, dass in der Figur des kleinen Oskar, der irgendwie 8 Jahre alt ist, sehr viele Elemente drinnen sind, die mir auch wichtig sind oder die Teile von mir sind. Es ist zum einen ein übertriebene Art von Optimismus als als Überlebensmotor, den ich vielleicht auch von der Family habe. Meine Mutter hat immer, wenn es ganz traurig war, hat sie begonnen, künstlich zu lachen, so lange, bis das Ganze so absurd war, dass wir auch alle angefangen haben zu lachen. Und ich glaube, das hat ein bisschen abgefärbt, dass ich versuche, in der Realität möglichst alles so positiv zu sehen, dass es manchmal auch übertrieben ist. Aber ich denke, so wie man in den Wald hineinruft, kommt es auch zurück. Und darum geht es auch ein bisschen in dem Film. Also wie man mit seinem eigenen Verhalten das eigene Schicksal verändern kann, indem man mit anderen Menschen anders umgeht.
Es ist ja so, also es ist einmal der kleine Junge, dann eben die etwas ältere Tochter. Die Kinder sind mit ihrer Mutter in Österreich. Die sollen alle abgeschoben werden. Die Mutter unternimmt einen Selbstmordversuch. Die Kinder kommen in eine Pflegefamilie, die sehr unterschiedlich sind. Die Pflegeeltern scheinen recht naiv anzunehmen. Die Kinder würden sich da schnell in die neuen Strukturen fügen. Was unterschätzen die?
Ich glaube, die Pflegeeltern, die meinen es eh gut. Und es ist ja auch ein Film, der versucht, nicht schwarz-weiß zu malen, sondern einfach klarzumachen, wir alle wollen irgendwie gut sein. Wir alle wollen gut sein, aber bei den meisten ist es halt auch so, nachdem man ein bisschen gut war, reicht es dann auch schon, ja, weil man einfach dann wieder sein Leben leben will und so weiter. Also es geht um diese schwierigen Fragen, die man nicht so einfach beantworten kann. Es geht darum, dass man... ja, dass es einfach Dinge gibt im Leben, die man nicht mit bürokratischen Lösungen lösen kann, sondern mit humanistischen Lösungen und mit dem Zwischenmenschlichen. Und was die Eltern vielleicht unterschätzen, ist die Tatsache, dass diese Kinder eine andere Geschichte natürlich haben und etwas ihren Rucksack mithaben. Und da ist ganz viel drinnen und natürlich auch die Sehnsucht nach der eigenen Familie, die wird nie auszulöschen sein, so sehr sie sich auch bemühen, neue Eltern für diese Kinder zu sein.
Ein bisschen bleiben wir noch. Der Titel, das sagt ja jemand, der fühlt, dass er das unbedingt sagen muss, denn er ist vielleicht gar nicht erwünscht. Und ich fand schon, dass Sie mit Ihrem Film einen gewissen Blick auf Österreich oder den Westen, das kann man jetzt natürlich abstrahieren, transportieren, der zeigt, dass diese Familie ja eigentlich gar nicht gewollt wird, in Anführungsstrichen. Also durchaus auch ein Kommentar.
Ja, natürlich. Ich bin ja selbst ein Flüchtlingskind. Und mein erster Film, erster Spielfilm, Ein Augenblick Freiheit, der auch hier gelaufen ist, der war eher stilistisch dokumentarisch angelegt, der war eher nüchterner, obwohl natürlich auch dort ein gewisser Humor da war, den ich einfach nicht loswerden kann. Ich kann einfach nicht einen tödlich deprimierenden Film machen, weil es einfach auch nicht meiner Realität entspricht. Ich finde auch, das ist manchmal zu dogmatisch, wenn man einfach nur dieses Elend zelebriert. Ich will keine Opferfilme machen und das ist für mich wichtig gewesen, dass dieser Film so ist, wie er ist, weil er für mich authentischer ist in seinem magischen Realismus als vielleicht ein ganz trockener Flüchtlingsfilm, der nur das Traurige zeigt, weil eben auch diese Menschen das zelebrieren. Sie kommen in einen Ort, sie kommen nach Europa. Europa ist der beste Ort der Welt eigentlich. Es gibt Demokratie, Menschenrechte werden geachtet und so weiter. Und es gibt sehr viele schöne Sachen hier und das muss man auch zeigen. Und ich wollte einfach zeigen, dass wir in dem eigentlich alle gleich sind. Also die Kinder sprechen auch gut Deutsch. Ich konnte nach einem Jahr super Deutsch sprechen. Mein Bruder hat seine Diplomarbeit so perfekt geschrieben, dass der Universitätsprofessor gesagt hat, es war die einzig perfekte, orthografisch perfekte Arbeit. Also das sind auch viele Klischees, die wir immer von den Medien auch vorgegaukelt bekommen. Ja, die Ausländer können auch gut Deutsch sprechen und es gibt natürlich auch welche, die halt immer Bruder, was Sie sprechen.
Sie sagt, nee, mit sehr viel Humor. Das Publikum hat Ihnen auch sehr gedankt. Die haben wirklich den Film auch sehr zwischendurch gelacht, gefeiert. Und Sie sagten eben, der andere Film hat dokumentarisch gearbeitet. Hier arbeiten Sie auch sehr verspielt visuell. Sie nutzen allerlei Kamerabewegungen, um die Geschichte so zu dynamisieren. Vor allem Kameraschwenk, der das Bild immer wieder auf den Kopf stellt. Also auch unser Bild von dem, wie Kinder zu sein haben, ist das auch, spielt das auch mit rein?
Ja, natürlich. Also Kinder, die viel durchmachen, die sind mit 8 schon viel erwachsener als Kinder, die eine heile Welt erleben. Und deswegen ist es gar nicht unrealistisch, dass diese Kinder dann ganz anders denken. Und ich wollte einfach auch zeigen, mit dieser auch visuell entsprechen, dass man einfach die Realität ganz anders betrachten kann, je nachdem, wie fantasievoll, wie lebendig man drauf ist. Und so, ja, so können wir auch gemeinsam dasselbe unterschiedlich wahrnehmen und vielleicht zu einer anderen Form von Wahrheit finden.
Wie haben Sie eigentlich die Reaktion des Saarbrücker Publikums auf Ihren Film wahrgenommen? Was haben Sie ihnen gesagt? Die sind ja hier sehr offen mit ihrer Meinung.
Also ich weiß nicht, was es ist, aber ich liebe das Saarbrückner Publikum. Jedes Mal, wenn wir herkommen, sind die Reaktionen so gut. Ich glaube, es ist so ein Fanclub schon hier.
Ja.
Es gibt Autogrammjäger, die immer wieder kommen. Es sind aber dieselben. Und wir müssen dann immer unterschreiben und so. Und ich sage dann, ja, wie oft brauchen Sie diese Unterschrift? Und sie sagen, naja, ist eh das letzte Mal.
Sie kriegen aber, gleich ja auch Geleitschutz, wenn Sie aus dem Ü-Wagen kommen.
Na, ich liebe wirklich das Publikum hier, weil es so ganz normale Menschen sind, die ins Kino gehen. Und sie gehen ins Kino, sie lieben das Kino. Das zeigt auch sehr, wie wichtig Kulturvermittlung ist. Also einfach, dass man stolz ist auf Max Ophüls und deswegen ins Kino geht, das muss man irgendwie machen. Man muss in jedem Ort, in jeder Stadt jemanden finden, auf den die Menschen kulturell stolz sind, den so sehr hochloben, dass dann alle einfach die Kultur lieben.
Ein bisschen bleiben wir noch. Das ist der Film von Arash Tehriai, der hier beim Max-Ophüls-Preis im Spielfilmwettbewerb läuft. Ein Spielfilm, der uns in diesem Jahr sehr überzeugt hat, ist Waren einmal Revoluzzer. Er kommt aus Österreich und es ist der zweite Langfilm der Regisseurin Johanna Moder. Auch ihr Debüt lief hier beim Max-Ophüls-Preis High Performance Mandarinen lügen nicht. Der gewann 2014 den Publikumspreis.
Und wir sind sehr froh, dass die Regisseurin den Weg zu uns in den Ü-Wagen geschafft hat. Willkommen, Johanna Moder. Hallo.
Hallo.
Sie kennen das Festival ja sehr gut, haben wir gerade gehört. Aber was schätzen Sie denn am Festival Max Ophüls Preis?
Ich schätze sehr diese Publikumsbeteiligung oder überhaupt das Publikum. Wir haben das schon beim letzten Mal erlebt, dass man sehr warm aufgenommen wird und auch sehr viele Reaktionen dann quasi in der Stadt bekommt von Menschen, die den Film gesehen haben oder das Gespräch suchen. Und das finde ich sehr besonders. Das scheint ein sehr filmaffines Publikum in Saarbrücken zu sein.
Ja, Menschen, die auch, wie wir immer wieder hören, seit Jahrzehnten schon hierher kommen.
Genau.
Ihr Film läuft hier im Wettbewerb. Spielfilm Waren einmal Revoluzzer. Der erzählt die Geschichte von zwei befreundeten Paaren aus Wien, die beschließen, einem russischen Freund aus Studienzeiten zu helfen. Der engagiert sich in Russland politisch, ist in Schwierigkeiten geraten. Sie unterstützen ihn bei der Flucht, aber als er dann in Österreich ankommt, ist er nicht alleine, sondern auch mit Frau und Kind. Sie, Frau Moder, beleuchten so ein bisschen, ja, würde ich sagen, das Gutmenschentum, das an seine Grenzen gerät, wenn es um die praktische Umsetzung geht. Haben Sie das in Ihrer Umgebung beobachtet?
Also die Geschichte beruht auf einer wahren Begebenheit. Da war das nur alles noch ein bisschen extremer, auch von der russischen Seite. Also das war so eine Gratwanderung, wie viel hält eine fiktive Geschichte aus oder wie extrem ist die Wirklichkeit. Das wäre dann auch zu extrem gewesen. Gerade mit der Sympathie in Bezug auf die russische Seite. Was ich beobachte oder quasi was wir eh alle beobachten, merkt man in den letzten Jahren, dass wir alle ein bisschen weniger hilfsbereit oder solidarisch Menschen gegenüber geworden sind, die unsere Hilfe bedürften. Und mit dieser Frage setzt sich der Film auseinander. Wir leben in einer Wohlstandsgesellschaft. Man kann sagen, unser Wohlstand ist auf dem Leid aufgebaut von vielen anderen. Und eigentlich sind wir jetzt an der Reihe, dass wir ein bisschen zurücktreten. Und es ist sehr schwer, Wohlstand oder Komfort aufzugeben.
Das Spannende ist, dass es ähnlich wie in Ihrem Debütfilm High Performance ja schon um das Milieu, das ich jetzt so als linksprogressiv bezeichnen würde, bei Ihnen geht. Sie schildern das gar nicht so hochdramatisch. Sie gucken aber ganz genau hin, was da auch für Selbstlügen an den Tag treten. Was interessiert Sie genau an den Selbstlügen quasi der, ja, linksprogressiven Szene oder Gesellschaftsmilieu?
Man sagt ja, man kann immer nur von dem erzählen, was man selber kennt oder was man erlebt hat. Und es ist mein Umfeld und ich bin es selbst. Und davon handelt im Endeffekt die Geschichte. Wir haben alle unsere schlechten Seiten, auch wenn wir behaupten, dass wir sehr gut sind. Und der Mensch verbringt sehr viel Aufwand damit, besser zu scheinen oder zu scheinen, wie er gerne gesehen werden möchte. Und da können wir uns alle nicht ausschließen, auch wenn wir behaupten, dass wir so tolle Menschen sind.
Sie haben es in der ersten Antwort schon angedeutet, das Ganze entwickelt sich ja aufgrund der Tatsache, erstmal Pavel kommt nicht alleine, sondern mit seiner Frau. Und die bewegen sich sehr selbstbewusst in der ersten Wohnung in Wien, in die sie kommen, in der von Helene, gespielt von Julia Jentsch. Also sie machen zum Beispiel gleich eine Party, die Frau lässt dann im Badezimmer irgendwas liegen. Man merkt sofort, Helene fühlt sich gestört. Sie dachte eigentlich, die benehmen sich ein bisschen besser sozusagen. Ist es eine dieser liberalen Selbsttäuschungen, die Idee, dass Flüchtlinge sozusagen devot und dankbar sind?
Genau, man hat eine gewisse Erwartungshaltung von Menschen, die flüchten, und schreibt ihnen gerne eine dankbare Opferrolle zu. Aber man vergisst, dass diese Menschen sich oft engagieren in ihren Ländern, eigentlich sehr politisch aktive Menschen sind. Und warum sollten sie quasi ihre Persönlichkeit zurücklassen? Sie sind ja hier noch genauso. Es ist halt die Frage, ob das wichtig ist, dass eine Wohnung sauber ist, wie man das im Westen gerne hat oder in unseren Ländern. Es ist vielleicht nicht relevant zu diesen Zeitpunkten.
Spannend ist ja auch, dass diese russische Dissidentenfamilie dann von Station zu Station fast schon geschoben wird, von Freund zu Freund, von Wohnung zu Wohnung. Das ist teilweise auch sehr komisch. Wie wichtig war Ihnen dieses komödiantische Element in Ihrem Film?
Also ich glaube, durch die Komik wird das Leben auch oft erträglicher. Und genauso ist es eben im Film. Und wir sind ja auch oft in unserem Verhalten sehr amüsant, auch wenn wir nicht amüsant sein wollen. Und das ist genauso die Gratwanderung wie, also dass man sich nicht lustig macht über Menschen, aber dass man trotzdem schaut, dass es humorvoll bleibt für Zuschauer.
Ja, weil sie ja auch sehr deutlich zeigen, wie eigentlich jeder versucht, seine eigene Haut zu retten. Die wollen eigentlich immer noch ihrem Idealbild entsprechen. Und niemand möchte ja doof sein, aber ist froh, wenn der andere jetzt sagt, also es geht so nicht, ihr müsst weitergehen oder so. Im Laufe des Films entblättern sie auch die Beziehungsprobleme der beiden Paare. Es ergeben sich unterschiedlichste wechselnde Koalitionen, Konstellationen. Jeder steht mal gut da, mal schlecht da. Wie haben Sie eigentlich dieses Beziehungsgefüge erarbeitet?
Das war eine sehr lange Drehbucharbeit. Ich hatte zwei sehr tolle Dramaturgen. Also eine ist die Barbara Albert, die ist auch österreichische Filmemacherin, und ein englischer Dramaturg, Neil Hunter, der auch schon beim letzten Projekt dabei war. Und es ist wirklich Knochenarbeit. Also gerade wenn man Ensemblefilme macht, ist es noch einmal schwieriger, das so auszutarieren, dass es für Zuschauer möglich bleibt, dass sie mit Figuren mitgehen können.
Barbara Albert ist ja ein sehr bekannter Name. Ein anderer, bei dem Sie an der Filmakademie in Wien studiert haben, ist Michael Haneke. Sind das auch so eine Art Mentoren, die Sie bei Ihrer Arbeit, wenn nicht direkt, dann auch indirekt irgendwie unterstützen und leiten?
Die österreichische Filmszene ist ja sehr klein und man kommt dadurch mit fast allen schnell in Kontakt. Und das Studium bei Michael Haneke, der ist sehr prägend für sehr viele Studenten. Also hat eine sehr starke Handschrift und manche reiben sich an, manche gehen, manche wechseln. Ich bin dann gewechselt zu Peter Batzak.
Prägend im Sinne von seinem Filmstil oder auch seinem Lehrstil?
Auch von seinem Lehrstil. Also er hat einfach eine sehr klare Linie.
Können Sie die beschreiben?
Also er hat eine klare Vorstellung von dem, wie man Filme macht. Es ist seine Art, Filme zu machen. Und man kann seinen Weg gehen oder man versucht, einen anderen Weg zu gehen. Aber der Haneke zum Beispiel hat einmal gesagt in der Filmakademie, also bei irgendeiner Vorlesung, dass das Leben einfach immer viel extremer ist, als man, dass er das nie so darstellen könnte. Wenn eine Frau in einem pinken Kostüm vor ihm mit einem Pudel über die Straße geht, dann findet er das irrsinnig witzig, aber das kann er nicht zeigen, weil das glaubt ihm ja keiner. So.
Da ist auf jeden Fall etwas dran. Johanna Moder, Waren einmal Revoluzzer heißt Ihr Spielfilm und hat natürlich die Chance auf den 41. Max-Opfüls-Preis hier in Saarbrücken. Vielen Dank für Ihren Besuch.
Dankeschön.
Danke. Mob Visionen, das ist eine Reihe hier beim Opfüls-Filmpreis, bei dem es um Erzählungen jenseits des Mainstreams geht. In diesem Jahr läuft hier eine neue Webserie. Haus Kummerfeld heißt sie, beziehungsweise der volle Titel lautet Haus Kummerfeld. Oder wie die adlige Luise Hysterie heilte, indem sie so lange schrie, bis ihr Korsett von der Taille in des Vaterlands Fresse platzte.
Ja, und damit ist der Inhalt auch schon grob umrissen. Und wir freuen uns, dass der Regisseur Marc Loray jetzt noch ein bisschen uns mehr erzählen kann. Guten Tag.
Guten Tag.
Ja, der Rahmen der Webserie ist selbst erstmal ein klassischer. Es geht um eine, wie wir schon gehört haben, junge Adlige im 19. Jahrhundert im Deutschen Kaiserreich, die gerne Schriftstellerin werden möchte. Warum dieser historische Stoff für diese Webserie?
Ich bin von Haus aus Historiker eigentlich. Ich habe Geschichte studiert und mich während meines Studiums und auch danach sehr viel mit dem 19. Jahrhundert auseinandergesetzt. Und habe mich dann so ein bisschen dagegen entschieden, immer das wissenschaftlich sozusagen zu betrachten und kam dann mal auf die Idee, das filmisch mich damit auseinanderzusetzen und habe dann einen Kurzfilm gemacht und da habe ich auch viel recherchiert und da ist mir klar geworden, da sind so viele Themen und so viele Parallelen zu unserer heutigen Zeit, dass es sich eigentlich anbieten würde, mal ein längeres Format zu machen und ja, dann, weil ich dieses Format Webserie auch spannend finde und das als Experimentierfeld begreife, dachte ich, mischen wir das mal. Weil das eigentlich auch nicht die naheliegendste Idee ist, was man bemerkt hat, als man sich um Förderung bemüht hat. Aber wir haben es trotzdem geschafft.
Stimmt, ne? Der Kostümfilm in der Webserie ist eher unterrepräsentiert, wenn man das so sagen möchte. Luise von Kummerfeld ist angelehnt an Annette von Droste-Hülshoff und ihre Biografie.
Ja, auch. Also wir haben uns mehrere Biografien angeschaut. Die Drehbuchautorin Cecilia Röski, die Hauptautorin des Buches ist, hat viel Literatur sich angesehen und wir haben dann sozusagen so ein Potpourri zusammengestellt aus verschiedenen Autorinnen aus der Zeit auch heraus und haben sozusagen unsere Luise von Kummerfeld zusammengebaut. Genau.
Sie sagten, das Kaiserreich weist viele Parallelen zu heute auf. Wo sehen Sie die? Also welche Rolle spielt zum Beispiel das Patriarchat im Kaiserreich?
Parallelen zu heute sind, denke ich, sexistische und auch nationalistische Muster und dann halt diese patriarchalen Strukturen, die es damals gab. Natürlich war es vor 120 Jahren noch sehr viel drastischer für Frauen. Sie waren nicht mündig. Ehemänner, Väter waren quasi der Vormund von Frauen, auch von erwachsenen Frauen. Also sie wurden tatsächlich wie Kinder behandelt. Das ist ja glücklicherweise nicht mehr so. Dennoch ist es halt so, dass dieses Sexismen sich so ein bisschen durchziehen bis in die heutige Zeit, weil viele Autorinnen auch einfach vergessen sind. Es gibt zum Beispiel eine Bestseller-Autorin aus der Zeit, Gabriele Reuter, wird gar nicht verlegt und das wird halt einfach vergessen. Und ich meine, dass wir leider immer noch nicht unbedingt in einer geschlechtergerechten Welt leben. Das ist auch so und diese Parallelen sehe ich da. Und diese nationalistischen Dinge, die auch noch dazu kommen, das streifen wir in unserer Serie nur. Der Antagonist ist halt kaisertreu und Patriot und Nationalist. Und naja, dass jetzt halt die AfD und der Rechtspopulismus wieder um sich greift und auch so ein Stück weit sagt, naja, dieser Nationalismus noch vor dem Nationalsozialismus, der ist ja gar nicht so schlecht, da kann man sich irgendwie drauf berufen. Und dann denke ich so, hoppla, wenn man sich diesen Nationalismus in der Kaiserzeit ansieht, der ist natürlich nicht so pervertiert wie der Nationalsozialismus, aber dennoch ist es ein sehr aggressiver Nationalismus, der dann auch meines Erachtens in die Katastrophen des 20. Jahrhunderts geführt hat. Also da sind ganz viele Parallelen, wo man denkt, okay, vielleicht sollte man sich mit dieser Zeit auseinandersetzen, vielleicht muss man sich sogar mit dieser Zeit auseinandersetzen. Und deswegen war es mir wichtig und auch meinem ganzen Team und meiner Autorin Cecilia Röski, sich mit dieser Zeit auseinanderzusetzen.
Spannend ist ja auch, dass Sie einen Tonfall wählen, den man vielleicht im ersten Moment gar nicht erwartet, gerade wenn man jetzt nochmal den Background hört, den Sie ja gerade geschildert haben. Luise, Sie wächst in diesem wilhelminischen Kaiserreich auf, ihr werden permanent Grenzen aufgezeigt, sie will schreiben, soll nicht, sie soll lieber heiraten. Das alles erzählen Sie durchaus leicht, auch komisch. Warum war Ihnen dieser Tonfall wichtig?
Das hat sich so ein bisschen ergeben. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich erst ein Melodram im Kopf hatte, wo es halt nicht so lustig dahergeht. Ja. Und da hat dann halt unsere Autorin Cecilia Röski nochmal sozusagen das Ganze in eine andere Richtung gewiesen. Ich hatte am Anfang des Projekts irgendwie so grob so eine Storyline entworfen, die Figuren entworfen und meinte, ja, dann schreib doch jetzt mal. Und sie hat sich so gar nicht dran gehalten. Also die Figuren hat sie so berücksichtigt, aber hat dann halt eine ganz andere Geschichte erzählt, eine viel lustigere Geschichte. Und ich fand, ja super, das ist eigentlich das Spannende an der Sache, weil das 100. Melodram über das 19. Jahrhundert braucht man auch nicht unbedingt. Und hat sie dann weiter daran gearbeitet. Ich habe dann auch noch meinen Senf dazugegeben, quasi ein bisschen die historische Komponente, dass es halbwegs hinhaut. Und dann ist das aber rausgekommen. Aber dieser Witz, der kommt tatsächlich von der Drehbuchautorin.
Zum Format. Warum eigentlich eine Webserie? Warum nicht gleich Netflix?
Ja, also eins nach dem anderen, würde ich sagen. Webserie finde ich ein unheimlich spannendes Format, weil es ist ein Experimentierfeld und man hat da wirklich noch sehr viele Freiheiten. Jetzt war es mit der Finanzierung nicht so einfach, wir haben es irgendwie hingekriegt und hatten dadurch wirklich auch viele Freiheiten, weil die Förderer mit Webserie, ja, hört sich gut an, Webdigitalisierung, machen wir mit so, macht mal irgendwie. Und das ist natürlich super, macht mal irgendwie, ist klasse. Keiner redet einen rein und wir haben es dann das als Webserienformat konzipiert. Es funktioniert auch, wenn man alle Folgen aneinander schneidet, als Film, als Kinofilm sozusagen. Aber der Unterschied ist schon, dass man dramaturgisch ein bisschen anders herangeht und vor allen Dingen, dass man neben diesen Spielfilm-Episoden, die wir gemacht haben, auch drumherum noch so ein Social-Media-Konzept entworfen hat. Wir haben zum Beispiel noch so Videoblogs gemacht, wo der historische Kontext so erläutert wird, weil ich es immer furchtbar finde, wenn Historienfilme noch irgendwie so didaktisch versuchen, irgendwas zu erklären, wie es damals war, weil die Leute kennen ihre Zeit, in der sie leben. Aber trotzdem ist das 19. Jahrhundert jetzt auch nicht unbedingt so häufig im Schulunterricht vertreten und das Wissen darüber ist, glaube ich, auch nicht so groß bei vielen Leuten. Deswegen dachten wir, es ist gut, nochmal das zu kontextualisieren und haben dann diese Videoblogs noch gemacht im YouTube-Stil, wo der Hausdiener aus dem 19. Jahrhundert raus in seiner Rolle bleibt, den Leuten dann erklärt, wie es damals
so
ablief.
Das fand ich ganz spannend, dieser YouTube-Stil, der sich auch so ein bisschen durchzieht, nicht wahr? Also sie schneiden auch recht schnell.
Genau, ja. Das hat auch bei Feedbackrunden sehr viel Kritik gegeben, gerade bei von eher konservativen Filmemacher, Filmemacherinnen. Und wir haben gesagt, nein, wir wollen es halt auch so schnell und so ungewöhnlich schneiden und quasi auch der YouTube-Rechnung tragen so ein Stück weit oder dem Webformat. Und damit brechen wir natürlich auch wieder, weil eigentlich assoziiert man gerade mit historischen Stoffen ja lange Kamerafahrten und leichte Schnitte länger stehen lassen und so weiter. Und das war dann auch eine ganz klare bewusste Entscheidung, das so zu machen. Und dadurch kommt halt auch eine Energie zustande oder hoffen wir, dass eine Energie zustande kommt, die dann aus Haus Kummerfeld etwas, ja, dass das halt was anderes ist.
Marc Loray, der Regisseur der Webserie Haus Kummerfeld, läuft hier beim Max-Ophüls-Preis in der Reihe Mob Vision. Vielen Dank.
Dankeschön.
Und wir wollen jetzt über einen Film sprechen, der uns hier besonders überzeugt hat, im Spielfilmwettbewerb läuft und für den wir natürlich hoffen, dass er den ein oder anderen Preis gewinnen wird. Fellwechselzeit von Sabrina Mertens. Da geht es um eine Familie. Ein Film übrigens in sehr langen Einstellungen gedreht, wo ein kleines Mädchen lebt, Stephanie, mit ihren Eltern. Die Familie führt ein sehr isoliertes Leben. Das Mädchen ist sehr viel alleine, schaut sich immer wieder in einer verstaubten Kammer Fotoalben der Mutter an, während die Mutter selbst im Bett liegt und nur ab und zu aufsteht.
Ja, man beginnt zu ahnen, dass unter der Oberfläche Unausgesprochenes liegt, dass diese Familie Probleme, Traumata mit sich trägt, über die sie nicht spricht. Und weil die Regisseurin Sabrina Mertens von Saarbrücken aus weitergefahren ist zum Filmfestival in Rotterdam, haben wir sie vorab im Hotel getroffen und sie erstmal nach der Reaktion auf ihren Film hier in Saarbrücken gefragt.
Ja, also bei Live-Publikum ist es ja meistens so, dass die Leute zu einem kommen, die ihn gut fanden und die nicht gut fanden, die sagen dann eher nichts. Es gab relativ viel gutes Feedback, auch ein paar kritische Nachfragen. Und sonst habe ich die Erfahrung gemacht, dass der Film ziemlich stark polarisiert. Also manche können nichts damit anfangen und andere finden ihn sehr gut und interessant. Also eher so nach oben und nach unten und weniger Mittelfeld.
Also Sie zeigen eine Familie, Vater, Mutter, Kind. Das Kind ist im Zentrum dabei. Grundsätzlich wirkt alles erstmal ganz gewöhnlich, so langsam. Entblättert sich aber doch ein schwieriges Verhältnis. Was ist das für ein Prozess, den Sie da schildern?
Also zunächst mal vergehen 10 Jahre, die wir aber nicht sehen in dem Film. Es beginnt mit der kleinen Stephanie und dann gibt es einen Sprung und der zweite Teil zeigt dann Episoden aus dem Leben der Familie mit der größeren Tochter. Es gibt eigentlich keine wirkliche Entwicklung nach vorne, sondern dieses Leben ist eher erstarrt und stagniert. Also die Tochter wird älter, die Eltern werden älter, aber die Tochter ist halt gefangen in dieser Konstellation. Auch die Eltern sind nicht in der Lage, sich daraus zu befreien. Also es geht auch um vergangene Erfahrungen, auch aus der Generation der Eltern. Das ist ja auch zeitlich Beginn in den 70er Jahren verortet. Und dementsprechend geht es auch um traumatische Erfahrungen der Eltern- und Großelterngeneration, die noch in diesem Haus präsent ist. Vor allem der Mutter sind noch sehr viele Dinge aus ihrer Vergangenheit präsent. Also sie ist nicht wirklich über ihre eigene Kindheit hinweggekommen. Sie lebt auch in den ganzen Gegenständen ihrer Kindheit und ihrer Eltern. Und das wirkt halt sehr stark dann auch auf die Tochter ein. Und bei ihr entwickelt sich dann auch daraus eine düstere Faszination für gewisse Spuren der Vergangenheit.
Der Film ist auch formal sehr interessant, auch sehr eindrücklich, auch zum Teil verstörend, weil sie in 57 Bildern gearbeitet haben. Die Kamera ist starr, sie fangen eher Tableaus ein. Und ganz wichtig, das Ganze spielt immer in den Innenräumen des Hauses. Wir gehen ja so gut wie nie raus. Also wir sind auch eingesperrt mit dieser Familie. Können Sie vielleicht erzählen, was das visuelle Konzept so besonders ist und wie Sie es überhaupt erarbeitet haben?
Ja, bei der Bildgestaltung wollten wir auch auf den psychischen Zustand der Familie eingehen, also diese Erstarrung, die Statik, dass da nicht wirklich sich was bewegt. Zudem mag ich gerne Bilder, in denen wir nicht durch Schnitte den Zuschauerblick lenken, sondern in dem halt Details sind, die jeder für sich entdecken kann und Gesichter und Handlungen auch dem Blick freistehen und nicht geführt werden durch viele Close-ups oder Gegenschnitte. Ja, also ein Stillleben haben wir es ja dann auch jetzt in der Synopsis genannt, so wie ein Bild, was gerahmt ist, statisch, so geht halt da auch das Leben Tag für Tag vor sich, wie in Tableau Vivant gab es ja früher mal eine Freizeitunterhaltung vor vielen Jahren. Ja, so ähnlich lebt diese Familie.
Es war sicherlich auch eine Herausforderung für die Schauspieler, weil sie wissen, es gibt keine Close-ups. Sie sind häufig auch mit dem Licht so gesetzt, dass man gar nicht sieht, was die Gesichtsreaktionen sind. Ich hatte sogar manchmal, vielleicht liegt es daran, dass ich im Radio arbeite, das Gefühl auch zum Teil eines Hörspiels, weil ja auch vieles dadurch durch die Tonspur passiert. Darauf will ich eigentlich hinaus. Die Tonspur ist wahnsinnig aufregend in Ihrem Film. Da passieren ja unglaubliche Dinge. Es brodelt etwas Unheimliches, es ist etwas da. Ich weiß gar nicht, wie haben Sie da mit der Tonspur gearbeitet? Es hat sowieso, der ganze Film hat auch etwas, als wäre er aus so einer Welt der Installationskunst zu uns jetzt gekommen, quasi ins Kino.
Ja, also es gibt ja auch eine Szene, die fast im Dunkeln spielt, da ist der Ton natürlich besonders wichtig. Wir haben ursprünglich mal vorgehabt, den Film ganz naturalistisch, also nur mit alltäglichen Geräuschen zu gestalten. Und dann kam aber noch so im Laufe des Arbeitsprozesses die Idee dazu, doch mit klanglicher Unterstützung zu arbeiten, mit dem musikalischen Sounddesign. Und da ging es auch wieder so ein bisschen um den Gedanken, Motive, die in dem Film eine Rolle spielen, vor allem Stefanis geheime Gelüste wollten wir ein bisschen verstärkend präsenter machen, um das auch verständlicher zu machen, dass halt da nochmal etwas Bedeutendes passiert, was man vielleicht sonst übersehen würde, wenn sie einfach nur da sitzt und zeichnet. Oder auch diese Momente, wo sie in starker Spannung mit ihrer Mutter steht. Es gibt einen Moment, wo etwas gefunden wird, was für sie sehr erschreckend ist. Und da ging es mir so ein bisschen um dieses Gefühl, wenn man einen Schock hat und dann hört man alles nur noch so dumpf. Also ich kenne das, dass man dann irgendwie so einen Blutdruckabfall hat oder so und dann ist alles so ein bisschen wie unter Wasser und das haben wir auch versucht, auf der Soundebene wieder zu spiegeln.
Sie sagten eingangs auch, dass die bei der Mutter ganz viel persönliche Geschichte mitspielt. Man kann nur ahnen, dass das auch irgendwie eine Kriegsgeschichte sein könnte. Ihr Vater wiederum, der von der Mutter, war offensichtlich nicht präsent. Inwieweit spielt das auch eine Rolle, ein Nachkriegsdeutschland in den 70ern zu erzählen, von einer Generation, die vielleicht auch wirklich traumatisiert ist noch vom Krieg?
Ja, genau, das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Es wird nicht thematisiert, aber das ist eine Hintergrundidee oder Geschichte der Eltern, dass halt einfach viele Dinge verdrängt wurden, die die Eltern vielleicht selber gar nicht mehr so wissen, aber die halt irgendwie präsent sind und dadurch auf das ganze Leben eine schwere Last legen, die auch nicht wirklich benannt werden kann. Und dadurch, dass sie nicht ausgesprochen werden kann oder auch soll und darf, entsteht halt auch diese starke Depression, aus der sie sich nicht lösen können.
Die Regisseurin Sabrina Mertens über ihren Film Fellwechselzeit. Ob er jetzt den 41. Max-Offels-Preis gewinnen wird, hören Sie in unserer Sendung Fazit nach 23 Uhr.
Vorgespult. Die Filme der Woche.
Christian Bernd hat sich durch die Kinofilme der kommenden Woche geguckt und wieder drei herausgesucht. Er beginnt mit der sechsfach Oscar-nominierten Neuverfilmung eines amerikanischen Jugendbuchklassikers Little Women.
Neuengland im amerikanischen Bürgerkrieg. Die junge Jo, gespielt von Saoirse Ronan, will Schriftstellerin werden. Die Tante rät ab.
Du musst dich gut verheiraten.
Aber du bist nicht verheiratet, Tante Marge.
Ja, Kindchen, ich bin ja auch reich.
Anders als Joes wenig wohlhabende Familie. Trotzdem ist Leben im Haus von Nachbarskindern, führen die vier Töchter Joes Stücke auf. Die neue Verfilmung des gleichnamigen amerikanischen Jugendbuchklassikers Little Women von 1868 beginnt stimmungsvoll. Die liberal erzogenen Schwestern sind sehr unterschiedlich. Meg zum Beispiel träumt zu Joes Entsetzen vom Heiraten.
Du solltest Schauspielerin sein und du solltest auf der Bühne stehen.
Dass meine Träume anders sind als deine, heißt noch lange nicht, dass sie weniger wert sind.
Seit 1917 wird Little Women durchschnittlich alle 20 Jahre verfilmt. Nun zeigt Greta Gerwig nach ihrem gefeierten Regiedebüt Lady Bird eine sehr erfrischende neue Version. An Witz steht sie George Cukors Verfilmung von 1933, in der Katharine Hepburn als anarchischer Joe durch den Film jagte, nicht nach. Gerwig verfolgt einen feministischen Anspruch, presst die Figuren aber nie in ein heutiges Korsett. Die Schwestern bewegen sich glaubwürdig in den von Männern bestimmten Konventionen ihrer Zeit. Joe etwa muss ihren Roman den Wünschen des Verlegers anpassen.
Wenn die Hauptfigur eine Frau ist, sollte sie am Ende verheiratet sein. Oder tot. Eins von beidem.
Aber anders als in früheren Verfilmungen sind die Männer hier keine Langeweile. Timothy Chalamet sprüht als Joes dandyhafter Jugendfreund Laurie nur so vor Witz. Das gilt auch für die Schwestern, die jede für sich, auch die sonst eher am Rande stehende Amy, Konturen gewinnen und deren Situation der Film unsentimental reflektiert. Romantische Liebe erleben sie vor allem als Konzept, das sie in die Passivität drängt. Gerade weil die Kämpfe der Schwestern so realistisch ihrer Zeit angepasst sind, wirken sie so nachvollziehbar und aktuell. So spritzig und am Puls der Zeit hat man diesen Roman seit Cukor nicht mehr im Kino erlebt.
Vater, wenn Sie mich einberufen, dann kann ich nicht gehen. Wir töten unschuldige Menschen.
Franz, gespielt von August Diehl, eröffnet dem Priester, dass er den Dienst an der Waffe verweigern wird. Er war zwar schon zu Beginn des Zweiten Weltkrieges in die Wehrmacht eingezogen worden, aber man entließ ihn wieder, weil Bauern als kriegswichtig gelten. Nun soll er wieder anberufen werden, aber während seines kurzen Dienstes hatte er die Verbrechen der Wehrmacht erlebt.
Du wirst sehr wahrscheinlich erschossen.
Ja.
Dein Opfergang würde für niemanden gut sein.
Terrence Malick erzählt seinen neuen Film »Ein verborgenes Leben« nach realem Vorbild. 1943 wurde der gläubige österreichische Bauer Franz Jägerstätter hingerichtet, weil er den Militärdienst verweigerte. Malick zeigt ihn als Helden, der unbeirrt seinem Gewissen folgt und mit seiner Konsequenz sogar den Richter, gespielt von Bruno Ganz in einer seiner letzten Rollen, in Zweifel stürzt. Er wird zu einer Art märtyrerhaften Heiligen, den Malick in gewohnt mystisch-elegischen Bildern im Einklang mit der Natur zeigt. Bezeichnenderweise weicht Malick in einem Punkt von der Historie ab. Der reale Jägerstätter war bereit, statt des Dienstes an der Waffe Sanitätsdienst zu leisten. Im Film lehnt er genau das ab. Malicks esoterische Heiligenpassion wird ihrem Helden, der zwar tief religiös, aber politisch klarsichtig war, kaum gerecht.
Ich habe schon alles gemacht. Betonieren, Klempnern.
Aber jetzt will Ricky für seine Familie ein Eigenheim und macht sich selbstständig als Kurierfahrer für einen Lieferservice. Der neue Film von Ken Loach, Sorry, We Missed You, erzählt in dokumentarischen Bildern von der modernen Arbeitswelt. Der Manager macht Ricky den Job schmackhaft.
Sie arbeiten nicht für uns, sie arbeiten mit uns.
Was das bedeutet, wird Ricky bald klar. Das Unternehmen hat den Profit, eher das volle Risiko und keine Freizeit mehr, weil die Zeitpläne viel zu eng getaktet sind. Ähnlich geht es seiner Frau Abby als Altenpflegerin. Darunter leidet die ganze Familie. Beschrieb Ken Loach in seinem letzten, in Cannes mit der Goldenen Palme ausgezeichneten Film Ich, Daniel Blake, die fatalen Auswirkungen des britischen Sozialsystems, zeigt er in Sorry, We Missed You, wie der moderne Kapitalismus Familie und Gesellschaft zersetzt. Aber so bitter die Diagnose ausfällt, so charmant sind die glücklichen Momente geschildert, wie etwa ein seltener Familienausflug. Der Altmeister des britischen Sozialkinos Loach ist mit 83 Jahren auf der Höhe seiner Kunst. Der Film ist keine triste Sozialreportage, sondern ein aufrüttelnder Blick ins alltägliche Leben einer Familie. Und gerade in dieser ungeschminkten Normalität liegt eine ungeheure Wirkung.
Christian Bernd stellte uns Sorry, We Missed You vor, Ein verborgenes Leben und Little Women. Und bei uns hören Sie gleich die Echtzeit, das Magazin für Lebensart, heute mit einem Blick in den Himmel.
Und wir verabschieden uns aus Saarbrücken. Wir, das sind
Patrick Wilinski
und Susanne Burg.